HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Am 6. November sind rund 510.000 Frankfurterinnen und Frankfurter aufgerufen, an einer Abstimmung teilzunehmen. Es geht um den Bürgerentscheid zu der Frage, ob Oberbürgermeister Peter Feldmann abgewählt werden soll. Unter anderem, weil er sich ab dem 18. Oktober in der AWO-Affäre vor Gericht wegen Korruption verantworten muss. Die Stadt hat jetzt erste Informationen zum Bürgerentscheid bekannt gegeben und diese Informationen fasst hr-Inforeporter Frank Angermund zusammen.
Sonntag, der 6. November 2022, wird ein historischer Tag für Frankfurt. Denn rund 510.000 Frankfurter und Frankfurterinnen sind aufgerufen, eine Frage zu beantworten. Der stellvertretende Wahlleiter Stefan Köster.
Die Frage lautet, stimmen Sie für die Abwahl des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main, Herrn Peter Feldmann?
Die Frage kann auf dem Stimmzettel mit Ja oder Nein beantwortet werden. Wenn 30% der Stimmberechtigten, also ungefähr 153.000 Frankfurter, mit Ja stimmen sollten, wäre das notwendige Quorum erreicht. Und Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, müsste sein Büro räumen. Eine hohe Hürde, sagen viele Experten, unter anderem da die Beteiligung bei kommunalen Wahlen häufig sehr niedrig ist. Außerdem weiß niemand, welche Themen an diesem Tag die Menschen beschäftigen werden und wie das Wetter sein wird. Deshalb werden die Frankfurter Koalitionspartner von Grünen, SPD, FDP und Volt gemeinsam mit der CDU in den nächsten Tagen eine Kampagne starten, sagt der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kolja Müller.
Es geht nicht darum, eine Schmutzkampagne zu machen, sondern es geht darum, deutlich zu machen, die Stadtverordneten, die Stadtpolitik hat gemacht, was zu machen war. Und jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger dran.
Die Stadtverordneten haben Peter Feldmann mit großer Mehrheit das Vertrauen entzogen, unter anderem wegen des anstehenden Korruptionsprozesses in der AWO-Affäre. Die Bürger sollen diese Entscheidung nun bestätigen. Oder eben nicht. Ob Plakate zum Bürgerentscheid aufgehängt werden dürfen, steht allerdings noch nicht fest. Unabhängig von den politischen Auseinandersetzungen um die Person Peter Feldmann werden die Stimmberechtigten ab Montag per Post über den Bürgerentscheid benachrichtigt. Die zuständige Dezernentin Eileen O'Sullivan von Volt.
Dann praktisch die Briefunterlagen bereits ab jetzt auch schon beantragen können und die dann auch entsprechend einwerfen können, auch in ihre Wahllokale selber an dem Tag gehen können und in diversen Bürgerämtern auch schon die Stimmzettel frühzeitig abgeben können.
Der Aufwand für den Bürgerentscheid ähnelt dem einer Oberbürgermeister Direktwahl, sagt Stefan Köster.
Wir haben also rund 4.600 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Rund 2.000 davon sind städtische Bedienstete und diese verteilen sich dann eben auf die 376 Abstimmungsräume und eben auf die 199 Briefwahlbezirke.
Die Kosten für den Bürgerentscheid werden auf 1,6 Millionen Euro geschätzt. Die genaue Summe steht erst nach der Abstimmung fest. Ein erstes, vorläufiges Ergebnis wird am 6. November gegen 18.30 Uhr, 18.45 Uhr erwartet. Zwischenstände über die Wahlbeteiligung wird es im Gegensatz zu Wahlen nicht geben, sagt der stellvertretende Wahlleiter Stefan Köster.
Wenn wir Zwischenstände nennen würden, dann könnte das ja eine Wahlbeeinflussung bedeuten und deswegen werden wir das tunlichst vermeiden und eben nicht machen.
Da sich die Auszählung der Stimmen recht simpel darstellt und je nachdem, wie viele bzw. wenige Frankfurter abstimmen werden, könnte ein vorläufiges Endergebnis bereits nach 20 Uhr feststehen. Auf jeden Fall deutlich vor Mitternacht. Am 11. November wird dann das amtliche Endergebnis verkündet. Spätestens dann steht fest, ob Peter Feldmann weiterhin Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt sein wird oder nicht.
In Frankfurt läuft ab Montag die heiße Phase zur Abwahl von Oberbürgermeister Peter Feldmann. Wie die Vorbereitungen aussehen, hat Frank Angermund zusammengefasst. Zerstörte Fenster in der Turnhalle, Schimmel im Keller, gesperrte Klassenräume, defekte Toiletten. Ganze Schülergenerationen, die in Containern lernen müssen, weil ihre Schule ausgelagert wurde. In Kassel und im Schwalm-Eder-Kreis zum Beispiel mussten in den letzten Jahren Schulen sogar geschlossen werden, wegen Einsturzgefahr. Im vergangenen Jahr kam in einer Schule in Firnheim eine Decke in einem Lehrerzimmer runter. Die Liste der Probleme an Hessens Schulen ist lang, der Investitionsstau riesig. Laut dem aktuellen KfW-Kommunalpanel liegt er an Schulen deutschlandweit bei über 45 Milliarden Euro. Auch in Frankfurt und in ganz Hessen ist das so. hr-Inforeporterin Hanna Immich mit Einzelheiten.
Der 9-jährige Jonathan hat die ersten 3 Jahre seiner Schulzeit in einer Containeranlage aus Blech verbracht, direkt neben Bahngleisen und einer großen Straße.
Also es war nicht so toll, dass es da so viel Lärm gab. Und es war halt auch doof, dass wir jeden Tag halt in Blechcontainern sein mussten und lernen mussten. Da war es auch oft sehr heiß.
Seine Grundschule, die Mühlbergschule in Frankfurt, musste saniert und erweitert werden. Doch die Bauzeit hat sich verzögert, sagt Alexander Kohnen vom Schulelternbeirat.
Das Ärgerliche ist einfach, dass der Leidensweg so lang war, dass das Projekt eigentlich auf 2 Jahre geplant war und dann am Ende 5 Jahre gedauert hat.
Viele Schüler hätten deshalb ihre gesamte Grundschulzeit nur die Container gesehen, mit improvisierten Toiletten, Hitze im Sommer, Kälte im Winter und ohne eigene Sporthalle. In Frankfurt gibt es zahlreiche solcher Beispiele. Teilweise seien Schulen schon jahrelang in Planung und es sei noch nicht einmal ein Grundstück gefunden, erzählt Raffaela Hartenstein, Vorsitzende des Stadtelternbeirats Frankfurt. Die bestehenden Schulgebäude platzten derweil aus allen Nähten, seien alt und oft sanierungsbedürftig. Trotzdem passiere zu wenig.
Man wartet eigentlich immer, solange es geht, reizt es bis zum allerletzten Moment aus. Und wenn dann der Rohrbruch erfolgt ist und die Schule irgendwie nass ist oder die Mensa vielleicht wie in der Cornelius-Schule irgendwie auf einmal unter Wasser steht, dann ist man davon sehr überrascht und hat irgendwie noch nicht so richtig den Plan B.
In Frankfurt werde zudem schlecht kommuniziert, heißt es. Die Eltern erführen zu wenig über geplante Maßnahmen oder Sanierungen. Die Bildungsdezernentin in Frankfurt, Silvia Weber, reagiert auf HR-Anfrage nur schriftlich. Sie betont, dass in ihrer Amtszeit von 6 Jahren schon viel passiert sei.
Wir haben nicht nur 10 neue Schulen gegründet und eröffnet, sondern auch ganz erhebliche Mittel in die Sanierung unserer Schulen gesteckt.
Weber räumt aber auch ein, dass es bei 168 Schulen im Stadtgebiet eine Mammutaufgabe sei, die man nicht so schnell erledigen könne. Kai Eicker-Wolf, finanzpolitischer Sprecher bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW Hessen, schätzt den Investitionsstau an Frankfurts Schulen auf 2 Milliarden Euro und mehr. Aber auch hessenweit gäbe es viel zu tun. Eicker-Wolf hat in einer Studie unter anderem berechnet, wie viel die Schulträger in Hessen in den letzten 30 Jahren in ihre Schulen investiert haben. Ergebnis? Es gibt große regionale Unterschiede.
Wir haben den Hochtaunuskreis, der hat sehr, sehr viel investiert in die Schulen, wenn man sich das eben über einen Zeitraum von 30 Jahren anschaut, im Vergleich jetzt zu Kassel. Das sind so die beiden Extremfälle, also Stadt Kassel, die ich so ausgemacht habe.
Frankfurt hat relativ viel investiert, liegt laut GEW-Studie im oberen Drittel. Trotzdem kommt man nicht hinterher. Der Stadtelternbeirat Frankfurt spürt das an allen Ecken und Enden und wünscht sich, dass noch mehr investiert wird. Doch in der Realität würde an den Schulen oft nicht einmal regelmäßig gestrichen.
Viele Probleme an Hessens Schulen. Der Investitionsstau für Sanierungen ist lang, Hanna Immich berichtete. Ja, und was wir auch brauchen im Land, sind Ärztinnen und Ärzte im Land. Das ist klar. Und viele Menschen scheinen auch Medizin studieren zu wollen. Und zwar so viele, dass 282 junge Männer und Frauen erst eine Zusage für die Frankfurter Goethe-Uni bekommen hatten und danach wieder eine Absage kassierten. Jetzt aber soll es eine Lösung für die verprellten Studienanwärterinnen und Anwärter geben. Welche Lösung das ist, darüber hat mein Kollege Dirk Leukroth mit Saskia Klingelschmidt gesprochen. Ihre Antwort, die hören wir jetzt.
Ob das jetzt tatsächlich so eine Lösung ist, das scheint mir noch gar nicht so richtig klar zu sein. Mhm. Aber von diesen 282 Bewerber und Bewerberinnen wollten zunächst mal 31 Zahnmedizin studieren. Und die bekommen ja auch ihren Platz. Das hat die Goethe-Uni Frankfurt ja schon vor 2 Wochen zugesagt. Heißt aber, dass eben 251 Bewerber und Bewerberinnen für Humanmedizin eben bis jetzt auch in der Luft hingen. Für die haben die Stiftung für Hochschulzulassung und eben auch die Uni Frankfurt noch zusätzliche Plätze bereitgestellt.
Wow, können die jetzt auch an der Uni Frankfurt Mediziner werden?
Ja, schön wär's, aber nein. Ich habe mal mit der Goethe-Uni telefoniert und ein Sprecher, der meinte zu mir, dass jetzt für das kommende Semester, also jetzt ab Oktober, noch 60 Plätze zur Verfügung gestellt werden hier in Frankfurt. Aber das hessische Bildungsministerium bzw. Angela Dorn, die sagte dann, dass auch die anderen Bundesländer jetzt bei der Platzvergabe eben mithelfen. Sprich, es werden jetzt weitere Plätze geschaffen, aber eben wahrscheinlich außerhalb von Hessen.
Mhm. Und wie soll das jetzt noch gehen?
Ja, ne? In der Not, da geht's so einiges.
Ja, ja.
Wer eine weitere Zusage eben von anderen Universitäten schon erhalten hatte, also beispielsweise aus Berlin, der soll dieses Angebot jetzt noch wahrnehmen können. Die Stiftung für Hochschulzulassung, die hofft außerdem auch noch, dass es eben Rückmeldungen über freie Plätze von anderen Universitäten aus Deutschland gibt. So sollen eben diese verbleibenden 190 Bewerber und Bewerberinnen, die nicht in Frankfurt studieren können, verteilt werden. Ob das jetzt echt so haargenau hinhaut, das wird sich jetzt zum Studienbeginn zeigen. Zumal ja jetzt gerade auch noch die Nachrückverfahren laufen. Also Bewerber, die eben normal keinen Platz zugesprochen bekommen haben, die hätten eben über diese Nachrückerliste einen Studienplatz erhalten können. Aber auch diese Gruppe muss jetzt noch berücksichtigt werden.
Das klingt so, als würde es bei den Medizinern ganz schön eng werden in diesem Jahr. Mhm. Aber also wieso überhaupt? Wie kam es zu diesem Durcheinander?
Also wir hatten da in den vergangenen Wochen schon mal ein bisschen drüber berichtet im HR. Also die Uni Frankfurt, die hat es, ich würde mal unschön sagen, es verbockt. Mhm. Aber auch die besagte Stiftung meines Erachtens nach. Denn die Unis, die beliefern die Stiftung für Hochschulzulassung mit den aktuellen Zahlen für freie Studienplätze. Und die Goethe-Uni, die hat einfach 282 freie Plätze für Medizin und Zahnmedizin zu viel gemeldet. Und so sind eben auch 282 Zulassungen zu viel rausgegangen. Aber man hat ja auch Referenzzahlen bei der Stiftung aus vergangenen Jahren. Und wenn da plötzlich knapp 300 Plätze mehr, allein nur für Medizin, an nur einer Universität angegeben werden, da könnte man da zeitig genug, finde ich, zumindest stutzig werden. Jetzt ist jedenfalls das Problem da, beziehungsweise jetzt versucht man es aus der Welt zu schaffen.
Sagt Saskia Klingelschmidt. Mein Kollege Dirk Leukroth hat mit ihr über die komplizierte und teils fehlgeleitete Vergabe der Studienplätze im Fachbereich Medizin in Frankfurt gesprochen. Hundebesitzerinnen und Besitzer im Rhein-Main-Gebiet sind nach wie vor in Sorge. Auf dem Frankfurter Riedberg sind inzwischen 7 Tiere gestorben, weil sie Giftköder gefressen haben. Vom Täter fehlt noch jede Spur. Mittlerweile untersucht das Hessische Landeskriminalamt die Köder, die ausgelegt wurden. Doch nicht nur in Frankfurt sind Hunde vergiftet worden, auch in Langen sind in diesem Jahr bereits 4 Hunde gestorben. Einer von ihnen ist Basko, ein bayerischer Gebirgsschweißhund.
Man sieht ihm an, dass er noch immer leidet. Peter Embacher hat ein Familienmitglied verloren, auf die schlimmste Art, die er sich vorstellen kann. Tagelang hat der Hund gelitten, war in der Tierklinik in Egelsbach.
Da hat er 2 Tage gelegen, am 2. Tag haben wir ihn abgeholt. Soll an für sich stabil gewesen sein, ja, aber gelähmt war er trotzdem nach wie vor. Der war total bewegungsunfähig gewesen und wurde als stabil entlassen. Und ja, eine Stunde später, nachdem wir zu Hause waren, ist er verreckt.
Was genau der Hund gefressen hat, ist noch nicht klar. Immer wieder sind im Laufe der letzten Wochen und Monate Giftköder im Stadtgebiet von Langen aufgetaucht. Warnschilder sind aufgestellt, Flyer werden verteilt, Hundebesitzer sind alarmiert und die Angst läuft inzwischen mit bei der Gassi-Runde.
Die Leichtigkeit beim Spazierengehen, die hat man verloren. Man geht angespannt Gassi und ist immer auf 7:30 Stellung und schaut nach links und rechts, ob irgendwo ein Giftköder zu sehen ist.
Klar schwimmt die Angst mit, weil man weiß nie, was es ist, wie schnell man da reagieren muss, wie schnell die Symptome kommen können.
Auch Bürgermeister Dr. Jan Werner bemüht sich darum, dass die Bevölkerung gewarnt wird. Außerdem wurde eine Belohnung von 500 € ausgesetzt. Und eine Idee, wie man Hunde und ihre Besitzer besser schützen könnte, gibt es auch. Eine spezielle Hundewiese.
Wir haben einen Prüfauftrag der Freien Wähler diesbezüglich bekommen. Wir gucken, wo wir diese Flächen ausweisen können. Auch das führt aber leider nicht zu 100%iger Sicherheit, wie Sie ja in anderen Kommunen auch mitbekommen haben. Wir können nur hoffen, dass diese Person schnell gefasst wird.
Und das hoffen auch die verunsicherten Hundebesitzer, die fassungslos über so viel kriminelle Energie des Täters sind.
Es ist nicht irgendwie greifbar, die Person ist nicht greifbar, der Grund ist nicht greifbar, es ist so ziellos, also es ist einfach heimtückisch.
Conny Bechstedt über die Sorge vieler Hundebesitzerinnen und Besitzer in Hessen. Weil Giftköder ausgelegt wurden, sind inzwischen mehrere Tiere gestorben. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.